Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo mein lieber Hennes.
Ja, und das ist meine Stimme. Ich bin gerade eben erst, nicht gerade eben erst, aber ich bin aufgewacht, habe gedacht, ach Mensch, wir nehmen doch heute auf. Und dann, das ist so meine
Ja,
Stimme. Die wird ja
das
im
ist deine
Laufe des Tages.
Marlboro-Stimme, ja,
Meine Marlboro,
deine,
die.
mit der könntest du jetzt
Ja.
Zigarettenwerbung einsprechen.
Das ist ja so, ich weiß gar nicht, woran das liegt, warum die Stimme morgens so tief ist und dann am Ende so hoch ist. Keine Ahnung,
Am
das.
Ende des Tages ist sie dann immer so,
Am
klingt sie immer
Ende
ein
des
bisschen wie
Tages.
SpongeBob. Am Ende klingt sie ein bisschen nach SpongeBob.
Deswegen nehmen wir das immer morgens auf, damit wir diese angenehme
Ja,
Night-Radio-Stimme haben.
damit wir
Hallo.
diese sexy Stimme
Hallo, hallo. Mein
haben.
Name ist Elmar
Hallo,
Gunsch.
hallo.
Elmar
Die
Gunsch,
Elmar
hallo.
Gunsch?
Und Roland Emmerich
Ja.
zusammen. Da vibriert aber der Subwoofer, du alter Falter, du.
Aber das
Ah.
ist wirklich super. Elmar Gunsch, das ist toll. Da
Elmar
hast du
Gunsch,
recht.
ja, das war auch so eine Legende.
Lebt
Ich
der
weiß gar
eigentlich,
nicht.
lebt der noch? Lebt
Ich
Elmar
weiß
Gunsch noch
es
oder ist er schon
nicht.
tot?
Ich glaube schon, aber was hat denn der noch eigentlich? Wofür war der eigentlich? Was hat der gemacht eigentlich außer gesprochen? War das ein Schauspieler, ein Sprecher? Das ist immer so dieses, man weiß, er war da und er hatte eine tiefe Stimme,
Ja.
aber was müsst ihr echt nochmal nachgucken, was hat er eigentlich gemacht?
Na, ich glaube, mich zu erinnern, dass er, ich glaube, auch als Moderator gearbeitet hat. Und ich weiß auch, es gab mal eine Astro-Show
Ja.
mit Elisabeth Tessier. Die fanden wir alle
Ja.
ganz schick.
Ja.
Und Horst Buchholz hat das moderiert. Aber ich
Stimmt.
glaube, Horst Buchholz hat dann wahrscheinlich, weil er zu wenig Alkohol gekriegt hat, hat er dann aufgehört und ich glaube, dann
Oh.
hat es Elmar Gunsch übernommen. Ich weiß es aber nicht ganz genau.
Ja,
Aber ich
ja.
glaube, Elmar Gunsch war im bayerischen Fernsehen, war der da nicht und hat da
Ja,
moderiert.
doch.
Aber eigentlich war er berühmt für seine geile, tiefe Stimme.
Ja, oder kennst du noch Bruce Lee?
Ja,
Ja,
natürlich.
Bruce Lee, der Bruder von
Bruce
Bruce
Lee.
Lee, haben wir immer gesagt. Bruce Lee und Bruce Lee. Das war immer, und das war immer, die Legende von Babylon. Und
Babylon
was
und was
geschah? Ne, der hat
geschah?
immer so tief gesungen.
Großartig.
Ja. Ich
Ja,
mochte
ja,
meine
ja,
Oma
ja,
immer
ja.
sehr gerne so, ne, diese Leute. Ja, auf was man so
Genau.
alles kommt, wenn man so anfängt zu reden,
Wenn
ne?
man noch nicht so richtig munter ist, ne?
Ja, ne, aber das ist so ein dummes Gelaber. Weißt du, was das ist? Das ist dieses Gelaber, was man nach gemeinsamen Auftritten am Frühstückstisch hat. So um halb zehn,
Genau.
um Viertel vor zehn
Ja.
macht das Buffet zu. So,
Ja.
ja, war gestern schön gewesen, ja, man ist noch.
Ja. Saßt du noch lange da zusammen? Ja, wir sind doch da noch. Ach, wir sind da. Dann hat doch Elmargo Masin hat mich dann
Ah,
noch
ich wollte
angerufen.
es
Dann haben wir
gerade
uns noch
sagen.
getroffen.
Ich wollte Wolfgang sagen, um ihn ein bisschen zu schützen. Aber du musst
Nein.
aufpassen mit deinem Naming. Aber El Mago
Ja.
ist wirklich ein lieber Kollege von uns, der
Ja.
nach den Auftritten immer auch länger auch noch wach bleibt. Also er ist, glaube ich, wirklich
Ja,
der
und der immer noch, also der hat dann seine Gitarre dabei, dann spielt er manchmal
Ja,
Gitarre
ja, ja.
und dann trinken wir noch geistige Getränke und führen noch lustige Gespräche. Also er ist wirklich, da gab es auch mal dieses Lied, ich will noch nicht gehen, lass uns noch ein bisschen tanzen. Also das könnte auch von Wolfgang bzw. Elmargo
Ja,
Masin erfunden sein.
Ja.
Er geht ungerne nach Hause.
Das, ja.
Und es
Aber
ist aber sehr
wenn man mit
lustig
ihm
mit ihm.
unterwegs ist, ist es immer eine große, große, große Freude. Und
Es ist immer Party. Mit
als
Elmargo ist immer gute Laune, der gute Launebär unter den Comedians,
wir
muss man
waren mal
wirklich so sagen.
zusammen, wir hatten zwei oder drei Lachnächte im Süden, in Löfflingen und ich glaube, das war dann in, wie heißt dieses Kaff bei München, wo auch Tommy Krappweis sein Studio hat, nicht Ida
Ja.
Oberstein, das ist in der Pfalz, Unsinn, Ismaring da, bla bla. Und
Ja,
da
genau, da
waren
hinten,
wir
ja.
unterwegs auch und das war halt, wir waren halt im Zug unterwegs, in mehreren Regionalexpressen mussten wir umsteigen. Das muss ein unheimlich tolles Bild gewesen sein, weißt du, so der kleine Hennes und der sehr, sehr, sehr große El Mago, Mansin Wolfgang und ich weiß ja nicht, ob er das hört, aber einen schönen Gruß und es ist immer
Schönen
eine Freude, ihn
Gruß.
zu sehen, immer eine Freude,
Ja,
ihn
und
zu
alle
sehen.
lieben ihn, nicht nur das Publikum, sondern auch die Kollegen, weil er einfach ein ganz, ganz wunderbarer Mensch
Ja.
ist, mit einem Riesenherz
Ja.
und er steht mitten im Leben
Ja,
und hat
wo
eine tolle
sonst?
Frau und tolle Kinder und
Wo auch
also er ist
sonst?
super.
Ja.
Also wir lieben ihn alle. Liebe
Wir
Grüße.
liebe Grüße nach Nürnberg. So, wir reden heute mal über, erstmal über, ich möchte mit dir mal gerne über diese Weihnachtsmarktsituation, weil es ist ja jetzt Dezember 2021. Ja. Es kommt ja keine Stimmung auf den Weihnachtsmärkten im Moment, was aber nicht nur an den Corona-Maßnahmen liegt, wie ich finde, sondern an der ganzen Situation, das Wetter und so weiter. Und es gab bei mir einen Moment in meinem Leben, wo ich sagte, ich brauche diese ganze Weihnachtsmarkt-Scheiße, dieses ganze Weihnachtsheuchlerische, ach, wir haben uns jetzt alle lieb und bing, 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 ich brauche das nicht mehr. Da war ich 16. Da bin ich über den Bochumer Weihnachtsmarkt gegangen und habe gesagt, brauche ich nicht. Und dann später kam dann, als dann auch Kinder in meinem Umfeld waren und mein Patensohn und so weiter, da sind wir dann zum Beispiel auch mal auf so einen Mittelalter-Weihnachtsmarkt gegangen. Das war dann was Besonderes auch schön. Aber es hat irgendwie im Moment, glaube ich, ich dadurch, dass ich auch zwischendurch mal in die Bochumer Innenstadt muss, aus bestimmten einkaufstechnischen und Arztgründen, und ich gehe da so rüber und ich so Leute so, oh, irgendwie kann das auch irgendwie anders gehen. Wir haben ja bei uns in Bochum auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Dr. Ruhrplatz, da gibt es ja diesen Weihnachtsschlitten, der über die ganzen Häuser fliegt, diesen Weihnachtsstunt, der einmal da
ist. Also ein Schlitten.
Im Schlitten reiten. Der Weihnachtsmann wollte im Schlitten reiten bis nach Witten. Und da musst du aufpassen, da sind Ratten und Motten. So. Wetten, so. Da sind dann so zwei große Stahlseile gespannt und der fliegt dann immer so 20 Meter über den Weihnachtsmarkt. Da kommen dann immer Funken raus und vorne das Rentier, was natürlich nicht echt ist, hat eine rote Nase, die leuchtet. Und das ist immer so ein großes Event. Aber ich glaube, die Leute sind auch so ein bisschen, das war schön, vor ein paar Jahren waren die Gose-Johanns bei uns zu Gast im Podcast, in meinem Zweit-Podcast mit Streter Bender, Streberg. Und also Tilo.
Den
keiner hört, genau. Und Thilo und Simon, wir waren dann nachher noch essen und dann sagte Thilo, was ist denn das da oben? Ja, das ist unser Weihnachtsmann, der fliegt hier gleich über den Weihnachtsmarkt. Und die beide so, was? Und dann standen die wirklich wie so Kids mit offenem Mund da. Und das war total schön, das zu sehen. Und für Gary und mich war das halt so normal, weil Gary wohnt da ja auch und sieht den ja dauernd. Also, das war sehr, sehr schön. Aber man muss schon irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie waren denn Weihnachtsmärkte bei euch damals so?
Naja, ich glaube, es gibt so ein, die waren auch nicht anders als im Westen. Ja. Also, ich muss auch ehrlich sagen, gehört nicht zu meinem Steckenpferd oder nicht wirklich zu meinem Interessengebiet. Weihnachtsmärkte haben mich noch nie interessiert, weil Weihnachtsmärkte ja eigentlich so eine Mogelpackung sind. Also Weihnachtsmärkte sollen so eine, auf der einen Seite so eine gemütliche Vorweihnachtsstimmung zaubern, aber ein richtiger Rummel ist es nicht. Es sind eigentlich mehr Fressmärkte und diese ganzen Fressereien, die es da gibt, die sind überraschungsarm. Das sind meistens Sachen, so kandierte Äpfel, wo ich sage, wenn ich einen Apfel essen will, muss ich mich durch so eine Zuckerschicht durchfressen. Die besteht nur aus Zucker und dann dieses ganze kandierte und mit Schokoladenzeug über und dann schlechte und billige Schokolade und so. Also es ist alles so ein bisschen Billigheimer.
Ja.
Es ist aber auch kein richtiger Rummel, also weißt du, wenn ich zum Rummelplatz gehen will, zum Jahrmarkt, dann will ich aber richtig krachen und dann will ich auch Fahrgeschäfte haben und dann will ich das richtig so, aber dann diese ganzen Fressereien, wo du weißt, das ist eigentlich wirklich nur schlechtes Zeug, ich will jetzt hier auch nicht zu spießig sein, aber es ist so,
man kommt in das Alter auch so mit den gebrannten Mandeln, das verliert dann irgendwann so seine Faszination. Aber wo du gerade das wie heißen diese Äpfel nochmal, diese Paradiesäpfel, glaube ich, heißen sie, ne? Diese gezogen hatten. Ich bin, als ich neulich in Berlin war, im Quatsch Comedy Club und zurückgefahren bin, saß ich im ICE einem Mann gegenüber, das war so ein Business-Typ, der hatte jetzt auch keinen Anzug an, aber der war so ordentlich, ne, so blablabla. Und dann packte der irgendwann mal in Höhe von Hannover, packte der so einen Paradiesapfel aus und aß den. Und ich sag, weißt du, so mit Knack, Knack und so weiter. Und so. Das ist, aber so ein Paradiesapfel ist auch ein Widerspruch in sich, weil der Apfel selber ja gesund ist, ne? An apple a day keeps the doctor away. Und dann haben sie aber diese okay, der Apfel ist zu gesund. Da muss jetzt das Ungesundeste drum, was es gibt. Zucker, ja, gut, aber gefärbter Zucker, rot, und dann noch irgendwie noch Schokolade.
Und es muss richtig glänzen. Ja,
ja, und das ist so diese Sünde und heute sündigen wir mal. Und ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, also beziehungsweise ich war gestern im Kino und bin dann auf dem Weihnachtsmarkt nochmal. Da gibt es einen Stand mit, ich bin ja so ein Veggie-Typ und ein Stand, die machen sehr, sehr leckeres Veggie-Döner und so Pommes, selbstgemachte Pommes. Und alles Mögliche. Und da freue ich mich immer, die zu sehen und unterstütze die auch immer. Und da habe ich mich dann auch dazu hinreißen lassen, dann doch mal auch einen Glühwein zu trinken. Ganz alleine so für
mich. Ja, also, ja, sag mal so, also ich gehe auch mal über so einen Weihnachtsmarkt, aber ich bin da jetzt nicht so verrückt drauf, dass lass uns mal über Weihnachtszeit und Weihnachtsmarkt. Also das finde ich relativ langweilig, obwohl ich natürlich einstreuen muss, der Nürnberger Christkindlesmarkt, glaube ich, so heißt der ja wohl, der ist natürlich in Nürnberg. Ist natürlich traumhaft. Das ist wirklich besonders und schön und das hat mich wirklich umgehauen, als ich das mal erleben durfte. Ich habe da irgendwie im Burgtheater gespielt, kennst du ja wahrscheinlich auch.
Das Burgtheater in Nürnberg, pass mal auf, da müssen wir aber auch mal kurz drüber sprechen, über das Burgtheater in Nürnberg. Man kriegt also diese Anfrage oder man kriegt den Auftrag, du spielst so und so im Burgtheater in Nürnberg und dann kommst du da rein und denkst, wo ist denn hier das Burgtheater? Und dann ist das Burgtheater, das ist ein ganz, ganz kleiner Raum.
Ein Zimmerchen.
Es ist ein Zimmerchen, es gehen, glaube ich, 100 Leute rein, wenn es voll ist.
Ja.
Oder noch nicht.
Ja, wenn es voll ist.
Und es ist einer der schönsten Räume ever. Also ich liebe das da so sehr, wo man dann denkt, so, für so wenig Leute oder für so einen kleinen Raum so weit zu fahren. Und es waren immer tolle Auftritte da. Also das ist wirklich was. Also da freue ich mich auch schon wieder drauf, da zu spielen. Und ich habe. Von wegen Nürnberger Christkindlesmarkt, lieber Thomas, ich bin da hingepilgert mit drei Freunden, 89, weil wir gesagt haben, wir waren da noch nie. Und das war unglaublich, weil da waren natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Ossis unterwegs. Ne, weil Nürnberg ist ja auch dann, Hof und so, ne, ist ja da Thüringen und so. Das ist ja dann auch, das war schon ein sehr, sehr besonderes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt wiedergeben würde. Ich beantworte die Frage mal mit Nein. Allein dieses Gedränge und so, das ist so mir so ein bisschen. War auch schon vor Corona mir so ein bisschen unangenehm.
Ja. Da hast du vollkommen recht. Das ist mit dieser Drängelei und auch im Kino, weißt du, als ich jetzt James Bond vor ein paar Wochen gesehen habe, da im Kino, das Kino war sehr gut besucht, aber es war eben immer so ein bisschen Platz neben jeder Familie, sage ich jetzt mal so. Und das ist schon schön.
Das ist schön, das muss ich sagen. Ich war gestern im Kino und ich kann wirklich jedem oder jeder auch empfehlen, wenn euch das im Moment ein bisschen alles zu viel ist, so, also mit diesem, der ganze Druck und man weiß nicht, was kommt und bla 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 und ihr kriegt einen Weihnachtsfrust und es ist um 14 Uhr schon dunkel oder in Berlin schon um 12, dann geht ins Kino, sucht euch einen schönen Film aus, also ich fahre jetzt in Ghostbusters, Afterlife und es ist einfach mal auch was anderes, als zu Hause zu sitzen und einen Film zu gucken. Ja. Erstmal sind die Kinos alle nicht voll. Das heißt, ihr seid da auch sicher und ihr seid einfach mal für 2 Stunden komplett woanders. Also Eskapismus. Es macht was mit euch. Es bringt euch wieder so ein bisschen den Glauben zurück zu sagen, es gibt immer noch etwas, das ist eine Konstante. Denn Kino kennen wir schon als Kinder und so weiter. Und man flüchtet dann auch so. Man kann sich auch zu Hause hinsetzen und was angucken. Aber dieses Kinogefühl, es war dann auch so gestern, ich war in einem meiner Lieblingskinos in Bochum im Union 7. Das ist so eine Art kleines Theater mit einer sehr großen Fläche. Das ist alles ein sehr, sehr, sehr breiter Raum. Das heißt, man sieht von überall sehr gut. Und der Film begann nicht. Also es war einfach Licht an. Und dann kam irgendwann mal ein junger Mann rein und sagte, es tut uns leid, wir haben Internetprobleme, bitte gedulden Sie sich noch ein bisschen, da gibt es noch ein Update. Das heißt, auch sowas gab es ja früher auch nicht, dass jemand weiß, dann war der Film gerissen, aber so. Und dann kam er 5 Minuten später mit einem Riesentablett mit Popcorn und hat uns allen, ich weiß nicht wie viele, wir waren glaube ich zu 5 oder so, hat uns allen eine Runde Popcorn ausgegeben und das fand ich einfach das war einfach so eine nette Geste, das war einfach so, Menschen sind auch mal freundlich und achten mal aufeinander und weißt du, das ist auch so und das war so ein schönes, warmes, wohliges Gefühl und das passiert, wenn man ins Kino geht. Deswegen geht ins Kino.
Genau. Ja, geht raus, solange es noch geht.
Ja.
Und
ach, dieses solange es noch geht, weißt du, auch das ist immer so, das ist so ein bisschen so, ah, Cassandra und Hiob, solange es noch geht, es wird irgendwann ein Punkt kommen, wo es auch dann wieder geht, nur es wird immer mal wieder Phasen geben, wo man sagt so, Baba, jetzt ist im Moment halt scheiße und wir wollen halt auch, dass die Leute zu den Auftritten kommen, auf der anderen Seite verstehe ich das auch, dass Kontaktbeschränkungen angefordert werden und so weiter, es ist so ein zweischneidiges Schwert gerade und ich glaube, man muss einfach nur die Nerven behalten und einfach nicht Augen zu und durch, man soll das Gehirn auch anschalten und so weiter, aber wir hängen da, wie gesagt, wie oft wir das schon gesagt haben, wir hängen da alle zusammen drin und im Prinzip wollen wir alle das Gleiche. So, deswegen.
Natürlich.
Deswegen. Aber es gibt auch Sachen, auf die ich mich sehr freue, wie gesagt, wenn ich wieder auftreten kann. Es gibt auch wieder Sachen, die während der Auftritte in den letzten Monaten passiert sind, wo ich dachte so, ah ja, stimmt, das habe ich jetzt nicht vermisst, ne? Also zum Beispiel diese ganze Fahrerei. Und wir sind da ja nicht alleine. Wir sind ja beide schon ein paar Jahrzehnte unterwegs mit Auftritten. Und jetzt gerade so um diese Zeit ist es ja auch schwierig. Ich weiß nicht, ob du Weihnachtsaktionen viel gemacht hast oder Weihnachtstheater, Kindertheater, sowas in deiner Zeit als Jugendtheater. Hast du da mal was gemacht?
Nö.
Im Griffs? Also gab es ein Griffs Weihnachtsstück oder so weiter?
Nein. Das ist ja genau deswegen ist ja das Grips erfunden worden, weil es ja vorher in den Stadttheatern immer nur das Weihnachtsmärchen für die Kinder gab.
Das hast du ja erzählt bei unserer Grips-Theater.
Lang und breit schon referiert.
Darüber. Aber das Schöne ist zum Beispiel, wenn man dann wieder mal auf Kollegen trifft, bei Mixshows, du ja auch, wir beide ja, dann erzählt man dann halt auch gerne so ein bisschen so vom Krieg, sagen wir mal so. Also so von den schlimmen Auftritten und so weiter und so weiter. Ja. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du das weißt, ein Buch, und das möchte ich mal kurz, jetzt muss ich mal falls der Ton im Moment ein bisschen schlecht ist, weil ich das Buch in die Hand nehme. Das Buch heißt Abendkasse, wurde herausgegeben von Johannes Flöhr. Das ist ein Komiker, ich glaube, mehr so ein Slammer und so weiter. Das Buch heißt Abendkasse, eure schlimmsten Bühnenstories. Kostet, jetzt muss ich gucken, was es kostet, 19,80 € und der Erlös geht an die Stiftung die Initiative Hand for a Hand. Das ist eine Initiative für freiberufliche Bühnenarbeiterinnen, Licht- und Tontechnikerinnen, Stagehands und Veranstaltungshelfende, also für Leute, die wirklich, also jetzt nicht die Agenten und nicht die Künstler, sondern wirklich die Techniker, die auch mit dran hängen. Dafür ist dieses Buch gemacht worden, also der Erlös geht an diese Dings. Und das ist erstmal ein total schön gemachtes Buch. Hardcover, sehr, sehr schön. Das kann man bestellen bei Johannes Flöhr selber und überall. Und das ist grafisch sehr, sehr schön gemacht. Und da sind Bühnengeschichten drin von Deichkind, von Judith Holofernes, von Shark, von allen möglichen, von Mickey Beisenherz, schreibt was, Simon Pierce, Suchtpotenzial, Friedemann Weise, sehr viele Cartoon-Künstler sind auch dabei, Holzschulte und Ralf Rute und so weiter. Und das ist so ein Buch, das Einzige, was ich an diesem Buch scheiße finde, ist, dass ich nicht drin bin, dass ich nicht gefragt worden bin. Aber
ich wurde auch nicht gefragt.
Ich sage mal so, lieber Johannes, wenn du das hörst, wir haben einige Geschichten zu erzählen und wir hoffen, dass es davon eine Fortsetzung gibt. Das ist wirklich eine Empfehlung auch einfach für euch, mal, wenn ihr mal was Gutes tun wollt, auch für Bühnenleute, dann kauft euch dieses Buch oder verschenkt es. Ich werde es bestimmt noch ein paar Mal verschenken dieses Jahr. Das ist so lustig und natürlich auch so, man liest das und dann hat man das Gefühl, nee, man ist jetzt echt nicht alleine gewesen in der ganzen Zeit, also in diesen ganzen Jahrzehnten, die man unterwegs war. Das wissen wir auch, nur dass es dann wirklich so einmal so gebündelt kommt, ist einfach sehr, sehr schön. Also Abendkasse heißt das Buch von Johannes Flöhr, kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen. Und wir haben ja auch ganz oft schon über unsere schlimmsten Bühnenerlebnisse gesprochen, teilweise auch sogar an Bahnsteigen. Ich weiß noch, du erinnerst dich, als wir zusammen waren, da standen wir in Bochum am Bahnhof. Ich habe dich zum Bahnhof gebracht, du hast bei mir übernachtet. Du bist nach Berlin oder nach Hannover gefahren.
Ja.
Und auf einmal stand neben uns Sebastian 23 und dann kam Jochen Malmsheimer die Treppe hoch und das war
dann
wirklich,
kam noch Malmsheimer um die Ecke.
Dann kam das Malmsheimer die Treppe hoch und dann haben wir da 10 Minuten gestanden und es war einfach nur herrlich und toll und natürlich
sind das die
Momente, wo man über seine schlimmsten Stimme. Wo man über seine schlimmsten Bühnensachen erzählt und du hattest gerade so einen schlimmen Bühnenauftritt gehabt. Das weiß ich noch.
Ja.
In Moers.
Ja, es ist, also in Moers, das war ganz, ganz unerfreulich. Ne? Aber wenn ich daran so zurückdenke, also an die schlimmsten Sachen, die ich erlebt habe, hängt das aber auch immer, also zumindest bei mir, ja, hängt das immer mit der Dünnhäutigkeit des Beginnes an, sage ich jetzt mal romantisch oder das poetisch
was?
Ausgedrückt.
Der Dünnhäutigkeit des was?
Des Beginns. Ja, und zwar, okay, ich meine damit, das habe ich vielleicht auch falsch gesagt, also der Jungfräulichkeit sozusagen, der Erlebnisse, die mir bisher gemacht hat. Das heißt, in den ersten 5 Jahren meiner Bühnentätigkeit hatte ich einfach keine dicke Haut. Und ich habe sehr viel persönlich genommen und ich habe da auch nicht drüber gestanden. Und ich konnte es auch nicht verarbeiten. Und da waren dann auch oft Sachen dabei, wenn das Publikum mich abgelehnt hat, hatte ich damit große Schwierigkeiten, mich da einfach von abzuschotten, sondern also heute bin ich so weit, dass ich sage, okay, die Leute mögen das nicht oder sie können damit nichts anfangen. Ja. Das ist deren Problem. Ich weiß, dass es lustig ist, weil es hat 50 Mal funktioniert, beim 51. Mal funktioniert es nicht. Da haben die eher ein größeres Problem, weil die anscheinend Volker Pispers erwartet haben oder Mario Barth oder irgendwas anderes. Und wenn man mit diesem Bewusstsein auf die Bühne geht, kann man, glaube ich, besser damit arbeiten. Ja. Aber diese Verunsicherung, die ich so in den ersten 5 Jahren erlebt habe und auch eben so diese verunglückten Auftritte, wo du abschmierst und abkackst, das war für mich sehr, sehr schwierig und da habe ich eben auch so ein paar Sachen erlebt. Aber erzähl doch du doch mal eine lustige Schnorre.
Naja, wir haben ja auch schon gemeinsam auch schon Sachen erlebt, natürlich klar, und auch bei diversen Mixshows. Es gab mal das eine oder andere Blackout, wo ich nicht wusste, wo ich gerade bin, wo dann Kollegen mir dann auch geholfen haben und so weiter. Dann bin ich mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, im Goldbeck-Haus in Hamburg von der Bühne gefallen. Da sind wir mit ganz vielen aufgetreten und am Ende standen wir alle in einer Reihe und sind einen Schritt nach hinten gegangen und ich bin einen Schritt zu weit und war auf einmal weg. Es gibt ein Video davon, das war wirklich wie so eine Falltür. Und du hörst die Leute klatschen und dann sehen die das und dann machen so, und dann bin ich aber wieder dann aufgetaucht, ich habe mich nicht verletzt, weil sowas kann man sich auch verletzen. Ne? Ich bin ja neulich
total
in Fellmar auf der Bühne in meinem Ariel-Kostüm auf den Seifenblasen, also auf wie heißt das, Pustefix, ich mache jetzt mal Werbung.
Seifenlauge
ausgerutscht, weil die Bühne so aus PVC bestand und habe mir dabei ja eine Fraktur im Handwurzelknochen geholt und dachte dann irgendwie, und das war natürlich auch so, vor allen Leuten in dem Kostüm, wie peinlich, und ich dachte dann auf der Rückfahrt, dachte ich dann so, ach scheiße, wenn du dir jetzt das Genick gebrochen hättest, dann wärst du in die Geschichte eingegangen. Dann wärst du eine Legende gewesen. Der Mann, da wärst du Nummer 1 in den Darwin Award Charts gewesen. Der Komiker, der im Ariel-Kostüm vor allen Leuten auf Seifenlauge ausgerutscht ist und gestorben ist. Auf die Nachrufe. Auf der einen Seite bin ich natürlich froh, dass ich nicht gestorben bin, aber dachte so, ach, scheiße, Gelegenheit verpasst. Aber ich habe auch wirklich.
Es gibt aber auch dieses, da gibt's dieses Video von diesem englischen Komiker, der einen Herzinfarkt
auf der Bühne hat. Der gestorben ist auf der Bühne,
ja. Auf der Bühne. Und der rutscht dann so langsam zusammen. Und die Leute brüllen vor Lachen, weil sie denken, das ist ein Gag. Aber der ist gestorben.
Der ist gestorben,
das ist ganz,
aber auch was für ein geiler Tod. Weißt du, stirbst auf der Bühne. Bei dem, was du am meisten liebst. Ja, also man kann ja auch beim Geschlechtsverkehr auch, ne? Gibt's ja auch, ne?
Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht. John Entwistle, ne? Damals vollgekokst in Las Vegas mit einer Stripperin Herzinfarkt. Guter Abgang. Kann man nicht meckern.
Guter Abgang.
Auf die
du vorhin angesprochen hast mit Moers. Das war zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich wirklich, wenn du dann schon 20 Jahre irgendwie unterwegs bist.
Du warst so sauer. Ja. Ich glaube, du hast mich sogar noch angerufen. Du warst
ich war richtig angefressen, weil du denkst ja eigentlich, ich habe doch schon alles erlebt. Aber das Lustige ist ja, es hört ja nicht auf mit diesen merkwürdigen, kruden. Es hört niemals auf. Niemals. Und die Geschichte war nämlich die, ich bin auf der Bühne und ich habe zu dem Techniker, das war ein Moers Comedy Arts Festival, und ich spreche mit dem Techniker, ich mache mit ihm einen Soundcheck, ich sage zu ihm, das war diese Max Rabe Nummer, ich sage, ich ziehe den Frack an und dann zeige ich auf dich, also auf den Techniker, und sage, Herr Maestro, Musik ab bitte, und dann spielst du die Musik, so, und dann sagte, haben wir das ausprobiert, also ich habe ihm das erst so erzählt, habe gesagt, so, jetzt gehe ich auf die Bühne und mache da ein bisschen Faxen und gebe ihm das Stichwort Musik Musik ab, bitte, Maestro. Wunderbar, funktioniert, der Sound ist super, ich höre mich auf dem Mikro, auf dem Monitor, alles cool. Gut, ja. Abends bei der Show, ich habe moderiert, sage ich, Musik ab, bitte. Die Musik startet, aber mitten im Playback. Also okay. Das Playback hatte schon irgendwie 20 Sekunden und ich wusste gar nicht, wo ich einsetzen sollte. So. Ja. Ich bleibe im Character als Max Rabe und sage, stoppen Sie bitte die Musik nochmal von Beginn.
Ja.
Die Musik läuft weiter.
Ja.
Ich sage, bitte die Musik stoppen und nochmal von Anfang an. Ja. Dankeschön. Ich bleibe also immer noch freundlich.
Ja.
Nichts. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt nochmal privat, lieber Kai oder ich weiß nicht, wie er hieß, stopp die Musik und mach sie bitte nochmal von Anfang an. Dankeschön. So. Keine Reaktion. Die Musik lief, es lief und lief und die Hütte war voll mit 1000 Zuschauern. Das war dieses Riesenzelt. So.
Comedy Arts, ja.
Da bin ich von der, Comedy Arts. So, und ich so, was machst du denn jetzt? Weil die Nummer ist ja verkackt. Da bin ich von der Bühne gegangen, so ruhig es ging.
Ja.
Da war ja an der Seite, war ein Techniker, hab gesagt, bitte funke den an und sag dem bitte, der soll die Musik von Anfang an spielen. Er soll die Musik stoppen und von Anfang an spielen. Ja, hat er dann gemacht. Nach der Show kam der Typ zu, die Nummer war natürlich im Arsch, mehr oder weniger.
Ja, ja.
Der Typ kam dann nach der Show zu mir und ich habe versucht, mich zu beruhigen, habe gesagt, was hast du denn da gemacht? Und er so, na, ich dachte, das muss so sein. Ich gesagt, nein. Wenn ich zu dir sage, bitte die Musik von Anfang an, also das ist jetzt nicht so eine besonders lustige Geschichte, aber es ist einfach sehr unerfreulich, weil er mir die Nummer kaputt gemacht hat.
Und vor allem das Schlimme ist, du stehst da vor den ganzen Leuten und du hast das Gefühl, da arbeitet jemand gegen dich. Und das ist aber, wahrscheinlich hat er das gar nicht böse gemeint, das war nur einfach eine Dämlichkeit.
Nein.
Und er hat es ja selber gesagt, er dachte, und das ist eben so. Ich sage jedem Tontechniker, bitte nicht denken, bitte einfach nur diesen Knopf drücken und nichts verändern, nicht das Mikrofon ausmachen. Ja. Mein großes Trauma ist, immer auf die Bühne zu kommen, das hatte ich neulich auch wieder, und das Mikrofon ist nicht an. Und die Leute denken dann immer, der macht jetzt einen Spaß. Ich so, nein, das Mikrofon ist nicht an. Lass das Mikrofon bitte heiß, also wie man das so nennt, also dass es offen ist.
Ja.
Ich hatte in Hilden vor langer Zeit, das war eine große Mixshow, ein Riesending mit Dieter Nuhr und Urban Priol war dabei und ich war mit Frank Gosen bin ich sogar hingefahren und da hatte ich noch diese Handynummer, wo ich über Handys gesprochen habe. Und während der Nummer, meiner Nummer, in so einer großen Stadthalle, klingelt auf einmal ein Telefon und zwar über die Anlage. Und dann dachte ich so, was ist jetzt hier los? Wieso? Und dann war ich raus aus der Nummer, ne? Habe ich irgendwie wieder reingefummelt, bin hinter die Bühne, ich so, was war das denn? Und dann kam in der Pause der Techniker und meinte, das war lustig, ne? Ich so, was meinst du denn? Ja, das Telefon klingeln. Ich so, woher kam das denn? Wer hat das denn? Ja, das war ich. Und ich so, und du merktest so, wie die Leute so um mich rum so weggegangen sind. Weil sie merken, so 21, 22, 23. So. Ja, das war doch lustig, wenn dann so ein Telefon klingelt, während du sprichst. Und ich glaube, ich habe mich wirklich zusammenreißen müssen, denen nicht an die Kehle zu gehen. Weil sowas in einem kleinen Club zu machen, wo du den Techniker kennst aus Scheiß und wo du weißt, er ist das jetzt gerade, ist es was anderes unter Freunden, aber vor tausend Leuten sowas zu haben, was ja auch dein Problem war einfach, das ist einfach, da hast du das Gefühl, weiß nicht, dir schneidet einer den Fallschirm ab. Weißt du, das ist einfach, du legst dich auf die Fresse.
Und dein Verstand sagt dir die ganze Zeit, der will dir nichts Böses.
Ja.
Aber dein Gefühl sagt mir, der will mich gerade töten.
Und du bist in Verantwortung, weil du stehst auf der Bühne, alle Augen, die ganze Aufmerksamkeit ist auf dich gerichtet und du schwitzt da und denkst, was mache ich jetzt? Und das ist dann, wenn Leute gegen dich arbeiten. Das habe ich auch schon mal in Hamburg gehabt, in so einem Vorort, wo die Techniker einfach keinen Bock hatten. Und am Ende auch, so, es gab so die James-Bond-Nummer von mir, weißt du, wo Lindenberg, Grönemeyer und so weiter, James Bond. Und die haben einfach die Nummer immer wieder ausgemacht. Und dann habe ich gesagt, lass die Nummer bitte laufen. Das war dann auch, was heißt mein Fehler, die Nummer war dann halt in einzelne Tracks unterteilt. Seitdem nehme ich die Sachen immer am Stück auf. Also, dass man gar nicht ausmachen kann. Und dann habe ich immer wieder von der Bühne gesagt, bitte lasst es doch laufen, bitte lasst es doch laufen. Und dann habe ich gemerkt, es bringt nichts. Dann habe ich das Mikrofon zur Seite gestellt, das war die Schlussnummer. Und habe dem Publikum gesagt, es tut mir leid, ich kann diese Nummer nicht machen. Die Techniker, ich weiß nicht, ob sie es nicht wollen oder so. Du brauchst ja dann irgendwie eine Begründung und es ist dann halt, oder ein Schuldigen oder irgendwie eine Erklärung für die Leute, warum das gerade nicht läuft. Scheinbar haben die Leute hier keinen Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, es war schön gewesen, aber an dieser Stelle ist der Abend dann halt zu Ende. Und dann endet der Abend auf so einer D-Moll-Note, Das ist halt scheiße für alle. Und dann haben die Techniker mich noch angeschnauzt. Warum belehrst du uns dann da von der Bühne? Ich so, weil ihr nicht das gemacht habt, was ich euch gesagt habe.
Ja.
Und das ist eben das Problem, wenn du jeden Abend einen anderen Techniker hast. Es gibt Kollegen, die reisen extra wegen sowas mit eigenem Techniker durch die Gegend. Und aber ich möchte doch zum Schluss noch mal so eine
Ich habe eine lustige.
Lass es doch mal lustigen. Du hast eine lustige Geschichte.
Ich habe eine lustige
Geschichte. Ja, pass auf, dann ende du mit der lustigen. Ich möchte noch eine kurze Weihnachtssache, weil wir haben ja über Weihnachtsmärkte gesprochen diesmal. Ich war ja mit dem Kindertheater, mit dem Weihnachtstheater viel unterwegs.
Ja.
Und wir haben so eine Art Frau Holle sucht den neuen Weihnachtsmann. Das war, bevor es die ganzen Castingshows gab. Also der Weihnachtsmann ist irgendwie ausgerutscht und dann kommen die ganzen Märchenfiguren. Auf jeden Fall ist am Ende Frau Holle und lässt es schneien. Das war 92. Ja. Und wie lässt man es schneien auf der Bühne beim Kindertheater? Was macht man? Was macht Frau Holle? Sie macht, sag es?
Schüttelt die Betten aus.
Die Betten aus. Was kommt aus den Betten raus?
Federn.
Federn, genau. Wir hatten einen großen Sack mit Federn. Dankeschön für das Soufflieren. So. Und wir haben die Anja damals, die Frau Holle gespielt hat, die stand dann oben auf so einem Podest und hatte dann ein Kissen und da kamen dann die Federn raus. Was natürlich immer ein großes Hallo war für alle Kinder.
Ja.
Am Ende schneit es, alles ist gut. Das Märchen, die Prämisse ist erfüllt. So. Und das waren halt so Federn aus so einem Plastiksack, den wir immer wieder nachgefüllt haben. Und dann haben wir gespielt, wir haben ja überall gespielt, in Jugendheimen, in kleinen Theatern, in größeren Theatern, in irgendwelchen und manchmal dann auch so in Turnhallen. Und es war eine Turnhalle, das werde ich nie vergessen, im Sauerland in Plettenberg.
Ja.
Und am Ende schüttelte Anja dann dieses Kissen aus und die Federn flogen aus dem Kissen raus. Die Kinder alle, also kleine Kinder in so einer Grundschule, in so einer kleinen Turnhalle.
Ja.
Und in dem Moment, wo Anja das macht, stürmt der Hausmeister die Bühne, die nicht vorhandene Bühne, wir haben ebenerdig gespielt, und brüllt Anja an, was machst du da? Das muss ich nachher alles wieder sauber machen. So ein Dreck hier. Vor allen Kindern, jetzt wenn ich darüber nachdenke, 30 Jahre später, ist es natürlich irgendwie auch bizarr und lustig.
Ja.
Aber was natürlich passiert ist, diese ganzen Kinder haben angefangen zu heulen. Weil die kannten den Hausmeister natürlich auch. Und das ist wie wenn am Ende dann Thanos reinkommt und alles kaputt macht.
Der böse Onkel.
So ein sauerländischer Thanos. Und ich glaube, ich war noch im Froschkostüm oder was und ich habe den wirklich zur Seite genommen. Ich sag, ey, Alter, gleich, nicht jetzt so, ne? Aber es war einfach schon zu spät. Die Kinder waren echt sind traumatisiert worden. Stell dir mal vor, du siehst so ein Märchen als Kind, glaubst dann wirklich, dass Frau Holle das alles wieder gut macht und am Ende kommt die Realität in Form eines sauerländischen Hausmeisters und motzt dich in der Rolle an. Weißt du, das war so unfassbar. Das Einzige, was es noch schlimmer gemacht hätte, wäre gewesen, wenn ich ihm als Frosch vor allen Kindern auf die Fresse gehauen hätte, wo ich kurz davor war. Weißt du? Stell dir mal die Kritik vor am nächsten Tag in der Zeitung. Aber das war wirklich, das war so übel. Wir waren echt so fertig danach und die Kinder alle total traurig, weil das ganze Stück war natürlich im Arsch. Die ganze Stunde, die wir da gespielt haben, weißt du?
Ja.
So, also das war so.
Bei solchen Geschichten ist es ja immer so, dass man wirklich sich zusammenreißen muss, dass man seinem Gegenüber nicht in die Fresse haut, weil man einfach so außer sich ist und weil man einfach auch so sauer ist.
Und du bist so dünnhäutig natürlich, wenn du auf der Bühne bist, weil du in Character bist, jetzt du als Max Rabe und auch selbst wenn ich so auf der Bühne bin, und Stand-up mache, dann kann ich halt auch schon mal ein bisschen flapsig sein und ich selber sein. Aber in dem Moment, wo du eine Rolle spielst, ist es wirklich, das geht gar nicht, das ist unfassbar.
Geht gar nicht. Pass auf, und die lustige
Geschichte. Genau, und damit beenden wir jetzt. Genau, auf einer. Und
damit machen wir dann den Sack zu. Die lustige Geschichte ist für Außenstehende, glaube ich, lustig. Ich war damals relativ sprachlos, weil es kam irgendwie nämlich alles zusammen. Und zwar, es begab sich, ich weiß nicht, wir haben jetzt 2021, es muss schon 20 Jahre her sein. Das legendäre Das Fest in Karlsruhe. Warst du da mal?
Das Fest. Ist ein riesen Open Air.
Und super, wirklich toll, toll, toll. Und es gibt eine Center Stage, da spielt dann Seed oder Sting oder ich weiß nicht wer, da spielen dann die ganz großen Leute. Damals spielten The Stranglers und 5 Sterne Deluxe. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß.
Ja.
So. Und es gab eine Kleinkunstbühne. Und diese Kleinkunstbühne fungierte natürlich, klar, da fand Kleinkunst statt, aber es war auch so ein bisschen wie so ein Pausenfüller zwischen den Hauptacts auf der Center Stage.
Ja.
So, das ist das eine, das ist ganz wichtig zu wissen. So, ich kam also dahin und also eine schöne große Bühne, also so eine mittelgroße Bühne, natürlich nicht so eine Rock'n'Roll-Bühne, sondern eine ganz normale Open-Air-Bühne.
Man sieht nur Menschen, rechts und links.
Man sieht nur Menschen. Und der Backstage, da war dann hinten so ein Zelt und das war aber alles mehr oder weniger offen. Und ich bin dann zu dem Security-Typen hin, habe gesagt, wie ist denn das da in diesem Zelt? Passt denn da jemand auf? So, ja, ich bin immer da. Und ich sage, auch, dass da keiner auf die Bühne kommt oder irgendwie so, weil das ist ja alles, da kann ja jeder so, nee, ich bin ja immer da. So, du ahnst schon, was ungefähr passiert.
Ja.
So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, diese Bühne führte, der Veranstalter sagte, ihr spielt von 17 Uhr bis 17 Uhr 50 maximal, weil 18 Uhr fängt 5 Sterne Deluxe an.
Ja.
Haltet euch bitte an die Zeiten, weil das ist einfach blöd. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Der Weg zur Center Stage führte direkt vor der Comedy-Bühne vorbei. Das heißt, es liefen ständig hunderte von Menschen vor dieser Bühne hin und her auf dem Weg zur Center Stage oder zurück. Dahinter saßen aber dann nochmal oder standen dann nochmal so 1000 Menschen oder 500 Menschen oder sowas, die Comedy-Show sehen wollten. Es war also ganz schwierig, eine Aufmerksamkeit herzustellen. Das war schon mal sehr, sehr schwierig und ganz bizarr, weil es eben auch vermeidbar gewesen wäre. Man hätte ja auch die Bühne woanders hinstellen können, wo also die Leute, die sie für die Comedy interessiert hätten oder haben, dass sie in Ruhe sich die Show angucken können. Aber es war eine ständige Unruhe und es war ein Hin und Her und also das war so schon sehr anstrengend. So, und dann passiert Folgendes. Ich war mit meiner Patrick-Schleifer-Show da, mit dieser Sachsen-Show und ich singe ein lustiges Lied. Und während ich auf der Bühne stehe und dieses Lied singe, rastet plötzlich das komplette Publikum völlig aus. Und ich denke mir so, naja, so lustig ist das jetzt auch nicht, dass man da jetzt so die Nerven verlieren muss, aber ja, ist schon lustig. So, ich singe weiter, das Lachen hört nicht auf und nochmal so ein Lachschwall. Und ich denke mir, drehst du dich mal um? Da drehe ich mich um, da stehen hinter mir 2 besoffene Typen mit einer Bierflasche und tanzen dazu, zu dem Lied, was ich gerade gesungen habe. Und da stehst du auf der Bühne und denkst dir, das kann doch alles nicht wahr sein. Wo ist denn der Security-Typ? So. Hinterher, nach der Show, habe ich dann, ich habe dann das Lied zu Ende gesungen und habe dann zu den beiden Jungs gesagt, ja, ihr dürft dann wieder von der Bühne, ja, war super lustig, gingen dann runter und freuten sich. Die Leute waren auch total begeistert. So, hinterher habe ich dann zu dem Security-Typen gesagt, sag mal, wo warst denn du? Ja, ich war nur mal kurz pullern. Mein Gott, die 10 Minuten. Ich sagte, ja, aber genau um diese 10 Minuten geht's.
Ja,
so,
ja,
weißt du? Aber dann kam eigentlich nochmal, das ganze Ding wurde dann nochmal getoppt durch Folgendes. Ich habe dann auf die Uhr geguckt und ich war 17.40 Uhr fertig.
Ja.
So. Und dachte mir so, naja, also du kannst noch eine Zugabe machen, die geht dann vielleicht bis maximal 17.50 Uhr. Da bist du doch super. Und ich fange also an, diese Zugabe zu machen und 17.45 Uhr brach alles zusammen, denn 5 Sterne Deluxe taten etwas, was keine Band auf der ganzen Welt tut. Sie fingen eine Viertelstunde früher an mit ihrer Show. Und das war so atemberaubend laut, dass alles wackelte und schepperte.
Unfassbar.
Die Leute drehten sich um, die Leute reagierten wie wilde Tiere, sprangen auf, rannten weg und alles war im Arsch.
Ja.
Und das ist so eine Situation, das kann man sich nicht vorstellen. Und die Leute, die da waren, waren wahrscheinlich auch völlig durcheinander. Ich war auch durcheinander und ich war dann einfach nur, ja, hätte man eigentlich auch anders haben können.
Und das war so ein Publikum von irgendwie so 4000 Leuten, weißt du, das war so ein Riesending, da ist so ein Hügel und man sieht wirklich nur Leute.
Ja, das ist genial, das ist toll.
Wahnsinn,
da.
Ja, aber das sind unglaubliche Geschichten. Pass mal auf, ich erzähle beim nächsten Mal, jetzt Opas erzählen vom Krieg, beim nächsten Mal mein traumatisches Erlebnis, wie ich mal Tokyo Hotel einen Preis überreicht habe. Das erzähle ich aber beim nächsten Mal.
Da bin ich
das
gespannt.
Tease ich jetzt mal an.
Oh.
Also, das Buch heißt Abendkasse von Johannes Fleur. können wir euch wirklich nur ans Herz legen. Ist für einen guten Zweck, ist für Stagehands und für Techniker. Da stehen noch mehr solcher Geschichten drin. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Zeit, ob jetzt auf dem Weihnachtsmarkt oder nicht. Geht mal ins Kino, geht, solange es noch geht. Wie gesagt, in Veranstaltungen, es ist alles sicher. Die Leute geben sich unheimlich Mühe, dass Abstand ist und so weiter. Und lasst es euch gut gehen und mit oder ohne Glühwein und bleibt sauber, bleibt gesund.
Ja.
Bis zum nächsten Mal bei blühende
Landschaften.
Ten.